G'day Mate, mein Name ist Matthias und du hast den Australien Podcast. Dein Podcast zum Kennenlernen, Erobern und Träumen. In dieser Folge möchte ich einmal über das Autofahren in Australien berichten. Wie sich das so anfühlt, auf der anderen Seite zu fahren, was man hier auf den Straßen so beachten muss, wie die Autos hier so ausgestattet sind und auch ein bisschen zu den Regeln. Also, los geht's! Der größte Unterschied hier in Australien zum europäischen System ist natürlich die Straßenseite. Hier in Australien fährt man auf der linken Seite. Und das hat man natürlich vom britischen System geerbt. Und das ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Man kann sich gut daran gewöhnen. Und wenn man in Australien ankommt, dann tut man das ja zum Glück in einer größeren Stadt. Das heißt, es ist immer genügend Verkehr, um irgendjemandem hinterherfahren zu können und sich erstmal nicht groß Gedanken machen zu müssen, wo man denn nun richtig ist. Als wir damals vor 2,5 Jahren für unseren großen Umzug das erste Mal herkamen, hatten wir auch gleich eine große Challenge. Zunächst kamen wir natürlich nach über 26 Stunden Flug ganz schön K.O. hier an. Dann war es schon abends, also dunkel, es regnete und wir hatten ein Mietauto, was man natürlich nicht sofort perfekt in den ganzen Dimensionen kennt. Und dann ging es hier in Sydney über teilweise relativ enge Straßen in die Innenstadt. Das war eine Aufregung. Zum Glück war es wiederum nicht sehr voll, sodass man auch mal ein bisschen über die Spur hinausfahren konnte oder auch ein bisschen langsamer fahren konnte, um sich erstmal zu orientieren. Aufregend war es in jedem Fall. Das Gewöhnen an die linke Seite geht eigentlich relativ fix. Am Anfang ist man natürlich noch stark konzentriert, doch das legt sich dann bald. Und man sagt zum Allgemeinen, nach 4 Wochen ist die Gefahr für einen Unfall eigentlich am höchsten, weil man sich wahrscheinlich nach 4 Wochen so weit dran gewöhnt hat, dass man nicht mehr immer komplett auf Hab 8 ist und damit dann sich eben doch mal Fehler einschleichen können. Und auch mir passieren bis heute hin und wieder mal Fehler. So bin ich zum Beispiel einmal rückwärts aus einer Parklücke ausgeparkt und ohne dass es mir in dem Moment bewusst war, auf der falschen Straßenseite dann losgefahren. Zum Glück war kein Verkehr, sodass es kein Problem war. Doch als ich dann aus dem Kreisverkehr nach nur einer Viertelumdrehung statt wie sonst einer Dreiviertelumdrehung rauskam, da merkte ich dann, ups, das war wohl die falsche Seite. Auch wenn man eher im ländlichen Raum unterwegs ist und wenden muss, ist die Gefahr, dass man erstmal auf der falschen Seite wieder losfährt, durchaus gegeben. Uns ist das damals in Neuseeland mal passiert. Aber auch da war zum Glück kein Verkehr, sodass man dann einfach die Spur wechselt und gut ist. Dass ich mich intensiv an das Fahren auf der linken Seite gewöhnt hatte, merkte ich, als ich einen deutschen Film sah und mich dann wunderte, warum der Fahrer denn auf der vermeintlich falschen Seite im Auto einsteigt. Und auch diese Situation führt regelmäßig zu einem ersten Lacher, wenn wir Besucher am Flughafen abholen, die natürlich auch K.O. nach einem langen Flug kommen und erstmal auf der australischen Fahrerseite einsteigen wollen und ich sie dann ganz nett frage, ob sie denn gleich fahren wollen. Der Weg zurück nach Deutschland, wenn wir in Deutschland im Urlaub sind, hingegen ist nicht ganz so dramatisch, weil zumindest in Berlin wir die Strecken, die wir dann zu Beginn fahren, schon gut kennen und daher eigentlich das Ganze quasi wie auswendig fahren können und uns gar keine großen Gedanken machen müssen über links oder rechts dann wieder andersrum. Was die Straßen angeht, ist man in Australien gar nicht so anders unterwegs. Zum Beispiel der Motorway. Der ist so ähnlich wie die klassische deutsche Autobahn. Also mehrspurig meist, mit ordentlichen Autobahnabfahrten. Dann gibt es den Highway. Und der Highway kann in den Motorway übergehen und andersrum, das ist nicht ganz konsistent. Und der Highway kann wie eine Autobahn sein, aber auch wie eine Landstraße. Und selbst als Autobahn hat er dann Kreuzungen. Das heißt, wenn man dann nach rechts abfahren will, muss man die Gegenspur kreuzen. Das liegt dann natürlich daran, dass relativ wenig Verkehr ist und die Einfahrten eher so wenig genutzt werden, dass sich eine extra Brücke oder ein extra Tunnel nicht lohnt. Und auch nur, weil etwas ein Motorway oder ein Highway ist, heißt es noch lange nicht, dass die Qualität sehr gut ist. Es kann trotzdem eine Gravel Road sein oder eine Unsealed Road, zum Beispiel im Outback, wo die Entfernungen lang sind und die Nutzung sehr gering, sind auch Highways oft nur Schotterpisten. Wenn die Straßen dann aber doch asphaltiert sind, sind sie es eher dünn. Das heißt, die Asphaltdecke kann auch hier ohne Winter relativ schnell kaputt gehen, zum Beispiel durch Regen, zum Beispiel durch Löcher unter der Straße und große Löcher entstehen. Allerdings ist man hier in Australien dann auch wieder schnell dabei, die Löcher zu stopfen. was dann wiederum dazu führt, dass im ersten Schritt der Kaltasphalt schnell wieder rausgefahren wird und das Loch ganz schnell wieder da ist. Das heißt, dann wird es nochmal gestopft, in einer ordentlicheren Art und Weise, aber dellig ist es trotzdem. Wir haben hier eine Straße bei uns im Wohngebiet, die erst vor einem halben Jahr ungefähr erneuert wurde und trotzdem schon wieder Löcher hat, die auch schon wieder zwei- und dreimal gestopft wurden. Das heißt, mit der Qualität der Straßen ist es hier nicht ganz so gut. In Australien gibt es auch Mautstraßen. Allerdings sind die nicht die Regel, sondern eher in dicht besiedelten Gebieten, zum Beispiel in Sydney oder anderen Großstädten. Und die ganze Bezahlung der Maut läuft ja auch mittlerweile nur noch elektronisch ab. Das heißt, man hat entweder einen kleinen Sensor oder es geht nur über das Nummernschild, aber es gibt keine Mauthäuschen mehr, wo man noch einen Dollarschein rüberreicht. Zusätzlich zu Straßenschildern gibt es hier auch noch Markierungen auf der Straße. Zum Beispiel deutet eine Zickzacklinie auf einen Fußgängerüberweg hin, an dem auch gehalten werden muss, wenn Fußgänger ihn überqueren möchten. Sogenannte Dragon T's, so kleine Dreiecke am Fahrbahnrand auf beiden Seiten, deuten auf eine Schulzone hin. Wenn Überholverbot herrscht, gibt es hier in den meisten Staaten eine doppelt durchgezogene Linie. Außer in Tasmanien, da hat man sie irgendwann durch eine einfach durchgezogene Linie ersetzt. Und eine gelbe Linie am Fahrbahnrand deutet auf einen Clearway hin, also ein Parkverbot, das eventuell ganztags oder nur zu bestimmten Zeiten gilt. Die meisten Autos haben hier ein Automatikgetriebe, denn im Stau in der Innenstadt oder auf den elendig langen Straßen im Outback haben die wenigsten Lust, hier noch die Gänge durchzuschalten. Das Lenkrad ist im Auto natürlich rechts. Und je nach Hersteller sind dann die Blinker- und Scheibenwischerhebel auch verdreht auf die rechte Seite oder wie im deutschen Auto immer noch Blinker links und Scheibenwischer rechts. Das kann ganz schön verwirrend sein, wenn man sich zum Beispiel an die asiatischen oder australischen Modelle gewöhnt hat, die den Blinker hier auf der rechten Seite haben. Wenn man nämlich dann in ein deutsches Mietauto umsteigt und der Blinker auf einmal links ist, fühlt man sich wie der erste Tourist und betätigt ständig den Scheibenwischer. Kommt man dann wieder in sein australisches Auto zurück, geht das Ganze wieder von vorne los. Da gibt es hier also keine einheitliche Vorgabe, wie das gehandhabt werden muss, und es ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Allgemein sieht man auf den Straßen viele dicke SUVs oder auch Geländewagen oder Pickups, die hier Utes genannt werden. Und für das richtige Outdoor-Abenteuer muss das natürlich ein Allradantrieb sein. Gerade die Geländewagen haben dann auch meist noch einen Frontschutzbügel, der hier Roo-Bar genannt wird. Also gegen die Kängurus, weil was anderes Großes gibt es hier selten auf der Straße. Und wer dann richtig im Großstadtdschungel überzeugen will, hat dann noch eine LED-Lichtleiste drauf und zwei große Antennen, falls das Mobilfunknetz mal ein bisschen nachlässt und man auf den Funkstandard umwechseln muss. Und auch der Schnorchel für die Gewässerdurchfahrten darf natürlich hier meistens nicht fehlen. Und wer dann erst recht als Crocodile Dundee hier überzeugen will, der hat dann auch noch seine Recovery Tracks auf dem Dach befestigt. Also zwei stabile Plastikbretter, die im Fall, dass man im Sand oder Matsch stecken bleibt, unter die Räder geschoben werden und man wieder rauskommt. Und damit das Autoabenteuer auch wirklich abgerundet ist, haben dann viele hier sogar noch eine Markise am Auto. Das sind halt alles so Sachen, die man echt im Großstadtdschungel hier braucht in Australien. Aber ganz bestimmt fahren sie auch einmal im Jahr raus aus der Stadt und machen dann wirklich Campingurlaub und dann wird es wirklich alles benötigt. Was in Australien auf jeden Fall zu empfehlen ist, ist ein Ersatzrad. Denn die Straßen sind, wie ja schon gesagt, in einem schlechten Zustand. Das heißt, da kann schon mal durch ein Schlagloch schnell ein Reifen kaputt gehen. Oder es liegen Kleinteile wie Schrauben auf der Straße, die sich natürlich gern in so einen Reifen reinbohren. Meine Frau hat schon zum Beispiel zweimal eine Schraube mitgenommen. Einmal konnte das Loch wieder gestopft werden und einmal hat es den ganzen Reifen zerfledert. Zum Glück nur in der Großstadt, da konnten wir das relativ einfach handhaben. Wenn dann das auf dem Motorway passiert, dann sieht es wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger aus. Die ganzen Gummireste auf dem Standstreifen am Motor und Highway sagen einem, dass es einfach viel zu häufig hier passiert, dass die Reifen platzen. Und ein Stück weit liegt es natürlich auch an den warmen Bedingungen hier, die den Reifen natürlich ganz anders zusetzen, als das im europäischen Raum der Fall ist. Und auch der Wechsel auf Winterreifen fällt hier weg, sodass die Reifen eben das ganze Jahr im Einsatz sind und abgefahren werden. Auch hier in Australien müssen Autos natürlich registriert werden oder zugelassen werden. Und diese sogenannte Rego muss jedes Jahr erneuert werden. Dafür braucht es dann den sogenannten Green Slip. Das ist die Compulsory Third Party Insurance, quasi die Haftpflichtversicherung, allerdings nur für Personenschäden. Das heißt, wenn ich einen Unfall verursache, springt die CTP nur für Personenschäden ein. Für das Auto muss ich dann entweder privat aus der Tasche zahlen oder habe dann noch eine entsprechende Versicherung, die eben den Schadensgegner mit abdeckt. Wenn das Auto 5 Jahre alt wird, muss es jährlich hier in New South Wales auch noch den Pink Slip machen, den sogenannten E-Safety Check. Eine Art TÜV, aber nicht ganz so intensiv und auch Abgase werden zum Beispiel nicht überprüft. Allerdings, wie gesagt, nur New South Wales und auch Northern Territory. Andere Staaten verlangen keine laufende Untersuchung für die Zulassung. Da geht es dann eher darum, dass die Polizei auf der Straße beurteilen kann oder beurteilen muss, ob ein Auto wirklich noch ordentlich fahrtüchtig ist. Und die Kosten für so eine Zulassung oder für so eine jährliche Registrierung des Autos sind auf keinen Fall zu unterschätzen. Da kommt einiges zusammen. Für den Transport von Waren sind hier in Australien natürlich genauso LKWs unterwegs wie überall. Und hier kann man so als Faustregel sagen, je weiter man ins Inland, also ins Outback kommt, da wo es dünner besiedelt ist, desto länger werden die LKWs. Die sogenannten Road Trains begegnen einem dann da. An der Küste, wo es noch relativ dicht besiedelt ist, begegnen einem eher selten Road Trains eher sehr lange Lastwagen. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit für Lastwagen beträgt hier in Australien 100 km pro Stunde. Auch wenn du bei Ankunft in Australien vielleicht schon einen Führerschein hast, ist es doch relativ wichtig zu wissen, wie denn die Australier fahren lernen. Die Australier dürfen mit der Fahrschule anfangen, sobald sie 16 Jahre alt geworden sind. Dann brauchen sie einen Sehtest, machen zuerst einen theoretischen Test, den sogenannten Driver Knowledge Test, und dürfen dann auf die Straße. Und dafür pappen sie sich ein gelbes Schild mit einem schwarzen L ans Auto, vorn und hinten. Mama oder Papa auf dem Beifahrersitz, der Fahrschüler auf dem Fahrersitz des eigenen Autos und los geht es. Genau, hier lernt man von seinen Eltern das Fahren. Auf dem Weg zum Führerschein muss man dann 120 Stunden in seinem persönlichen Logbuch tracken und davon auch 20 Stunden bei Nacht. Die Höchstgeschwindigkeit während der Lernerphase ist allerdings auf 90 km pro Stunde begrenzt. Zumeist. Es gibt Staaten, da darf man schneller fahren. Wenn die Eltern nicht einspringen können, kann man auch zur Fahrschule gehen. Die gibt es auch. Eher weniger, aber gibt es. Und die bringen dann wenigstens den Vorteil, dass man eine 3-für-1 Stundengutschrift bekommt. Das heißt, wenn man eine Stunde in der Fahrschule fährt, gilt das wie 3 Stunden mit den Eltern gelernt. Man hat mindestens 10 Monate Zeit, die 120 Fahrstunden zu absolvieren, denn erst dann wird man zugelassen zum Hazard Perception Test. Das ist ein Computertest, der Gefahrensituationen in 15 kleinen Filmchen zeigt, die dann der Fahrschüler einschätzen muss und entsprechend bewerten muss. Hat man den auch erfolgreich bestanden, kann man sich zur Fahrprüfung anmelden und mit dem 17. Geburtstag dann auch alleine fahren im Straßenverkehr. Dafür gibt es dann ein neues Schild, ein rotes P auf weißem Hintergrund, die sogenannte Provisional License. Und die gilt für das erste Jahr nach der Prüfung und hat teilweise immer noch 90 km pro Stunde Höchstgeschwindigkeit. Für das zweite Jahr nach der Prüfung bekommt man ein weißes Schild mit einem grünen P drauf und darf dann teilweise 100 km pro Stunde fahren. Wenn man dann diese 2 Jahre rumgebracht hat, ohne sich eines Verkehrsvergehens schuldig zu machen, dann darf man ohne Schild fahren und hat einen richtigen Führerschein. Meine ganz persönliche Kritik an diesem System ist natürlich, dass wenn die Eltern eher schlechte Autofahrer sind, auch die Kinder dann natürlich davon lernen und auch selbst schlechte Autofahrer werden. Deswegen auch die Gutschrift, wenn man Fahrschulen nutzt, dass man dann weniger Praxisstunden machen muss. Wie sieht es denn so im Straßenverkehr aus? Also grundsätzlich kann man eigentlich sagen, dass die Autofahrerinnen und Autofahrer in Australien eher defensiv fahren. Es gibt natürlich immer Ausnahmen und auf dem Motorway wird auch gerne mal gedrängelt und aufgefahren. Aber eigentlich ist meine Erfahrung, dass die Australier eher defensiv fahren. Das heißt, man lässt andere einfädeln. Wenn einer aus einer Einfahrt kommt, der Verkehr stockt, lässt man ihn rein. Da ist man sehr easygoing, kann man so sagen. Und auch Hupen ist hier nicht verbreitet. Es ist genauso quasi verboten, wie auch zum Beispiel in Deutschland. nur für Gefahrensituationen zu verwenden. Tendenziell fahren die Australier, zumindest in der Stadt, eher langsamer als die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass wenn man eine zweispurige Straße hat und ein Auto das andere langsamer fahrende Auto überholt, dass es das auch in fast der gleichen Geschwindigkeit macht und dann beide Autos durch die Gegend schleichen. Sehr zum Leidwesen der darauf folgenden Autofahrer. Aber allgemein sind die Australier auch sehr regelkonform. Und das ist mal der nächste Punkt, auf den wir schauen. Ja, die Regeln. Sie unterscheiden sich nicht so sehr vom deutschen System, aber es gibt eben doch so kleine Kniffe, die hier anders sind. Der wichtigste Punkt, denke ich, ist, dass es hier kein Rechts vor Links gibt. Das heißt, an jeder Kreuzung ist eigentlich explizit geregelt, wer Vorrang hat. Oder wenn es um eine T-Kreuzung geht, dann ist ganz klar, dass der durchgehende Verkehr Vorrang hat und der, der auf der endenden Straße ist, allen anderen Vorrang geben muss. Auf Kreuzungen mit mehr als drei Zuwegen ist es eigentlich immer geregelt, wer Vorrang hat. Der einzige Ort, in dem es tatsächlich auch ein Rechts vor Links, auch hier im Linksverkehr gibt, ist der Kreisverkehr. Und jetzt musst du mal kurz umdenken, wir fahren ja hier im Uhrzeigersinn um den Kreisverkehr und dementsprechend ist das Auto, was im Kreisverkehr schon drin ist, also von rechts kommend, das hat Vorrang. Die Regelung ist also ganz genauso wie im Deutschen, das Auto im Kreisverkehr hat Vorrang und erst dann darf ich fahren. Das Besondere allerdings hier beim Kreisverkehr ist, dass man hier schon vor der Einfahrt blinkt in die Richtung, wo man hin will. Das heißt, wenn man im Kreisverkehr eine Dreiviertelrunde fahren möchte, um rechts abzubiegen, blinkt man schon beim Reinfahren nach rechts und solange man im Kreisverkehr ist, immer rechts. Will man nach links, blinkt man von Anfang an gleich nach links und rutscht eine Viertelrunde rum, fertig. Bei der Ausfahrt muss man immer links zur Ausfahrt blinken, damit dann eben klar ist, dass man den Kreisverkehr verlässt. Kreisverkehre gibt es ja auch noch nicht so lange, aber sie sind mittlerweile sehr weit verbreitet. Neben den ganz allgemeinen Regeln gibt es dann auch noch state-spezifische Regeln. Eine wäre zum Beispiel, dass man in Victoria an einer Ampel wenden darf. Was also im Deutschen eigentlich ganz üblich ist, ist in Victoria erlaubt, aber in allen anderen Staaten nicht. Und da hatten wir damals 2012 mit dem Wohnmobil auch eine tolle Erfahrung gemacht. Wir sind von Melbourne nach Sydney gefahren, also von Victoria nach New South Wales und haben eine Übernachtung gemacht direkt an der Grenze. Wir haben also gerade die Grenze überschritten nach New South Wales hinein und mussten dann beim Losfahren vom Campingplatz einmal wenden, um wieder in Richtung Sydney weiterzukommen. Wir also vom deutschen System kommend, wo man das darf, und in Victoria Kreuzungen gesehen, an denen es quasi explizit verboten wurde, dachten, dass es eben erlaubt wäre, an der Ampel zu wenden. Naja, das hat nicht lange gedauert, dann wurden wir von der Polizei angehalten. Die Officer waren zum Glück dann ganz freundlich, meinten, sie hätten ja an unserem Nummernschild, an einem Leihwohnwagen, erkannt, dass wir nicht aus der Gegend kämen. Und haben uns deswegen nochmal ganz freundlich darauf hingewiesen, dass man an eine Ampel in New South Wales nicht wenden darf. Zum Glück gab es keine Strafe, denn das wäre teuer geworden. Die Höchstgeschwindigkeit hier in Australien liegt auf Autobahnen bei 110 km. Einzige Ausnahme ist Northern Territories, wo auf wenigen Highways sogar 130 km pro Stunde erlaubt sind. Zumeist darf man in Städten 60 km pro Stunde fahren und im Siedlungsgebiet dann verlangsamt auf 50. Schulzonen in den meisten Staaten haben eine Begrenzung von 40 km pro Stunde, außer in South Australia, wo es dann nur noch 25 sind. Und allgemein School Zones sind Bereiche, in denen man tatsächlich sehr vorsichtig fahren muss. Zum einen sind hier zeitlich begrenzt die Geschwindigkeiten reduziert, aber auch die Strafen bei einem Vergehen sind hier stark erhöht. Und gerade in Schulzonen, wo Eltern eben die Kinder abholen und dann wieder in alle Richtungen zurückfahren, sind U-Turns, also Wenden, natürlich nicht ganz unbeliebt. Dabei gibt es 9 verschiedene Arten, eine Wende in einer Schulzone falsch zu machen und hart bestraft zu werden. Das heißt, wenn du mal in einer Schulzone unterwegs bist, lieber nicht wenden, sondern auf den nächsten Kreisverkehr warten. Wenn ein Einsatzfahrzeug am Fahrbahnrand steht, muss man die Geschwindigkeit verringern. Hier in New South Wales ist das relativ klar geregelt. Auf einer Straße bis 80 km pro Stunde erlaubte Höchstgeschwindigkeit muss man auf 40 km pro Stunde runterbremsen. Auf Straßen, wo das Limit höher ist, muss man deutlich runterbremsen, aber da gibt es dann keine klare Vorgabe. je nachdem, wie sicher das Ganze natürlich vollzogen werden kann. South Australia gibt hier auch wieder 25 km pro Stunde vor, also wirklich sehr langsam. Möglichst sollte man auch die Spur wechseln, um einen großen Abstand zu den Einsatzfahrzeugen zu haben. Wenn man Kinder im Auto hat, dann müssen sie mindestens bis zum Alter von 7 auf einem Kindersitz sitzen. Und auch bis zu diesem Alter eigentlich nur auf der Rückbank, solange dort Platz ist. Das heißt, vorne sitzen ist eher nicht gestattet. Die Kindersitze hier verlangen eher nochmal einen etwas höheren Sicherheitsstandard. Zum Beispiel eine kleine Sitzerhöhung hat hier immer noch eine Rückenlehne, damit der Gurt entsprechend ein bisschen tiefer am Hals vorbeigeführt werden kann. Bereiche zum Parken werden hier mit einem Schild gekennzeichnet. Einem weißen Schild mit einem schwarzen P drauf und meistens eine Zahl. Und diese Zahl gibt an in Stunden, wie lange man parken darf. Also zum Beispiel P5 heißt, man darf 5 Stunden parken. Es gibt allerdings keine Parkuhr im Auto. Das heißt, entweder gehen die 5 Stunden Zeitlimit dann nach Vertrauen, oder es gibt ein anderes technisches Tracking, wie dann der Ordnungsdienst vor Ort sicherstellt, dass man seine Zeit einhält. Steht auf dem Schild nicht nur ein P und eine Zahl, sondern auch zum Beispiel Ticket oder Miete oder etwas ähnliches, deutet das auf einen Parkautomat hin, das heißt, bezahlen nicht vergessen. Zum Abschluss noch eine ganz besondere Regel, ganz klassisch für Australien, man darf kein Körperteil aus dem Auto halten. Das heißt, den Freunden nochmal aus dem Fenster winken oder seinen Ellenbogen ganz elegant auf der Fensterscheibe liegen haben und rausgucken, ist formal nicht erlaubt in Australien. Aber praktisch hält sich kaum einer dran. Ja, das war mal nur ein Ausschnitt aus den Regeln. Der Regelkatalog ist natürlich auch hier viele, viele Seiten lang. Wo es Regeln gibt, gibt es, ganz besonders in Australien, Strafen. Hohe Strafen. Und die teilen sich hier, ganz ähnlich wie in Deutschland, in eine Geldstrafe und in eine Punktestrafe auf. Und für die Geldstrafe habe ich mal ein paar Beispiele aus New South Wales zusammengesammelt. Zum Beispiel zu schnelles Fahren, bis 10 km pro Stunde zu schnell, kostet 123 Dollar. Bis 20 km zu schnell sind es dann schon 285 Dollar. Ein rotes Ampelvergehen wird hier mit 464 Dollar bestraft. Wenn man nicht angeschnallt ist oder mit dem Handy am Steuer erwischt wird, werden hier 349 Dollar fällig. Ähnlich wie in Deutschland mit den Punkten in Flensburg gibt es hier die sogenannten Demerit Points. Also Punkte, die man in Anführungsstrichen sammelt für Vergehen und bis zu einem bestimmten Limit nur sammeln darf. Und hier wieder zu unseren Beispielen zurück. Zum Beispiel zu schnelles Fahren gibt in der ersten Stufe einen Punkt, dann aber in der zweiten Stufe, also bis 20 km pro Stunde zu schnell, schon 3. Und das steigt dann je 10 km immer um einen Punkt weiter an. Wenn die Ampel rot war oder der Sitzgurt nicht geschlossen war, gibt es 3 Punkte. Weil man mit dem Handy am Steuer erwischt wird, gibt es sogar 5 Punkte. An langen Feiertagswochenenden gibt es dann oft Double Demerits. Das heißt, da sind zwar die Geldstrafen die gleichen, aber die Punkte werden verdoppelt. Das heißt, an so einem Wochenende mit Handy am Steuer erwischt werden, wenn man zu schnell fährt, ist dann ganz schnell der Führerschein für ein paar Monate weg, denn ab 13 Punkten startet schon das Fahrverbot hier. Als Tourist kann man natürlich in Australien keine Demerit Points bekommen, aber die Strafe sollte man schon lieber bezahlen, wenn man irgendwann mal wieder nach Australien einreisen möchte. Ja, wie sieht es mit Kontrollen aus? Geschwindigkeitskontrollen gibt es auf jeden Fall an allen Ecken und Enden. Da gibt es sowohl stationäre Blitzer, die wohl ganz besonders heimtückisch in Victoria sind, und mobile Geschwindigkeitsmessfahrzeuge. Die sind zumindest hier in New South Wales halbwegs auffällig und bis vor kurzem sogar noch mit mehreren Schildern davor und dahinter darauf hinweisend, dass man jetzt geblitzt wird, wenn man zu schnell fährt. Das wurde jetzt vor wenigen Wochen erst aufgehoben. Das heißt, mittlerweile stehen diese Fahrzeuge jetzt auffällig, wie sie sind, ohne Vorwarnung am Straßenrand. Also Fuß vom Gas. Und dann gibt es hier noch sogenannte Mobile RBT, Mobile Random Breath Test, also Alkoholkontrollen. Und die gibt es natürlich ganz besonders abends, aber auch in den Morgenstunden und gerne auch am Freitag nach der Arbeit, wenn man sich noch kurz im Pub trifft und dann leicht alkoholisiert nach Hause fährt. Du siehst also, es lohnt sich durchaus in Australien die Regeln einzuhalten, ansonsten wird es schnell teuer und noch viel schneller droht das Fahrverbot. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass wir hier in Australien auf der linken Seite fahren und man sich relativ gut daran gewöhnen kann, dass das Steuer hier auf der rechten Seite ist. Die Straßen haben nicht so die beste Qualität, so dass man aber dann eben auch nicht ganz so schnell fährt, denn Regeln einhalten ist hier finanziell sicherlich der beste Deal. Und damit wünsche ich dir gute Fahrt in Australien. Bleib immer auf der Hut, denn es ist anders und erstmal ungewohnt hier, aber eigentlich relativ einfach. Ja, das war's dann auch mit meinem kurzen Überblick hier über das Autofahren in Australien. Ich hoffe, es hat dir gefallen und hilft dir auch ein bisschen, wenn du mal als Tourist oder für längere Zeit herkommst. In der nächsten Folge werde ich mal wieder auf das Thema Urlaub machen in Australien zurückkommen und dann mal hoch nach Queensland gehen. Ich hoffe, du hörst dann auch wieder rein. Es würde mich sehr freuen. Und dann sage ich bis dahin, see you later.